Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Manche Bilder suchen im Netz, liefern Ergebnisse, von denen man nachher nicht so unbedingt weiß, wollte ich das jetzt tatsächlich sehen. Und gleichzeitig nutzt es ja überhaupt nichts, die Augen vor gewissen Problemen zu verschließen. Also für die Suche, von der ich jetzt gerade rede, reicht ein Wort. Und das ist Abtreibung. Die Suche liefert natürlich auf der einen Seite sowas wie Infografiken, die liefert auch sowas wie Plakate, manchmal Plakate eher pro-choice, manchmal contra-choice, aber eben auch andere Bilder. Manchmal sind das Bilder von dem, was wir noch Embryo nennen, dann sind wir bis zur 9. Woche. Manchmal sind das aber auch Bilder von dem, was man eigentlich Fötus nennt, also das danach. Marie und Elisa, erinnert ihr euch noch daran, wann ihr das erste Mal solche Bilder überhaupt gesehen habt?
Also jetzt direkt nicht, glaube ich. Nein. Wann hast du dich das erste Mal?
Also bei mir, ehrlich gesagt, war es innerhalb des Studiums, also in einem ganz anderen Kontext.
Das heißt mehr sowas wie, keine Ahnung, klinisch oder...
Also eher im Sinne von Embryologie, wie entwickelt sich das überhaupt?
Und dann sind es auch Bilder von toten Embryonen, die man dann sieht? Oder abgetriebenen Embryonen, also den Überresten tatsächlich auch?
Nee, das sind tatsächlich nur Fotografien von Embryonen, die halt tatsächlich aufgrund eines Abortes dann fotografiert werden konnten.
Sind das Bilder, die ihr euch heute, ich weiß nicht, leichter angucken könnt?
Also ich glaube schon. Ich glaube, dass da eine gewisse Gewöhnung schon eintritt. So, wenn man, also ich bin kein Medizinstudent, aber trotzdem habe ich mich viel auseinandergesetzt mit dem Thema und auch dadurch die Bilder, Filme gesehen. Wir waren ja auch sogar zusammen hospitieren. Und doch, also eine gewisse Gewöhnung war für mich schon.
Also ich würde das vielleicht persönlich nicht Gewöhnung nennen, aber man sieht auf jeden Fall anders darauf, wenn man sich mit dem Thema mehr auseinandergesetzt hat.
Inwiefern?
Also man sieht halt viel mehr die gesellschaftlichen und die kulturellen und auch die medizinischen Implikationen des Themas. Alles, was sozusagen der Überbau zu diesem Bild ist.
Marie Römer und Elisa Tankmann, ihr gehört beide zum deutschen Chapter der Medical Students for Choice. Und wir reden heute Abend über Abtreibung. Wir reden darüber, welche Rolle die eigentlich auch im Studium spielt, wenn man Medizin studiert. Wir reden über den Paragraphen 219a. Wir reden natürlich über die Medical Students for Choice. Und wir reden auch über die 1200 Ärztinnen und Ärzte, denn so viel sollen es angeblich in Deutschland sein, die überhaupt noch Abtreibung durchführen. Schön, dass ihr heute Abend da seid.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk. Marie Römer und Elisa Tankmann sind zu Gast. Und wie alle anderen Gäste habt ihr das große Privileg bei uns. Am Anfang dürft ihr euch was wünschen. Wir haben uns drei rein fiktive Möglichkeiten überlegt, die ihr bitte, von denen ihr euch eine aussucht, die ihr möglicherweise zusammen machen könnt, sollt, dürft. Wir gucken mal. Hier steht, also, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Marie Römer und Elisa Tackmann. Die erste Möglichkeit ist medizinische Nothilfe in südafrikanischen Townships.
Grundsätzlich schon. Also ich habe ja auch schon mal in einem südafrikanischen Krankenhaus formuliert selber, also da ein Praktikum gemacht.
Du warst in Cape Town, in
Kapstadt. In Cape Town, genau. Und da war ich ja auch in der Notaufnahme. Also da hat man auch sehr viel auch Resultate der Gewalt in den Townships gesehen tatsächlich.
Okay, das war in so einer Ecke, dass es tatsächlich auch die... Was sind das für Dinge, die einem dann vor die Augen kommen?
Schussverletzungen und Stichverletzungen vor allem.
Marie, wie ist bei dir?
Also ich würde jetzt nicht unbedingt mir die medizinische Hilfe praktisch zutrauen, außer mir wurde das sehr gut beigebracht. Aber also ich würde mich damit auf jeden Fall auseinandersetzen und anders werde ich hoffentlich helfen können.
Zweite Möglichkeit wäre Körperweltenausstellung von Gunther von Hagens besuchen. Da gibt es, glaube ich, gerade einen Anteil im Menschenmuseum in Berlin. Schon mal drin gewesen?
Ja, also ich habe die tatsächlich gesehen, aber nicht im Menschenmuseum, sondern als er im Postbahnhof damals eine Ausstellung hatte. Das ist auch schon 6 Jahre her oder so.
Geguckt, weil das als Medizinstudentin irgendwie dazugehört oder?
Da war ich 16 tatsächlich. Also ich hatte mich mit Gunther von Hagen und mit der Ausstellung an sich noch gar nicht befasst, sondern fand halt das Thema grundsätzlich interessant, bevor ich überhaupt wusste, dass ich Medizin studieren wollte. Also das war schon sehr, sehr lange her.
Marie, wie ist bei dir?
Ich würde das sehr gerne sehen, ja, weil ich finde, wie Körper konzipiert werden, wie man sie sich vorstellt, wie man sie auch aufschneidet oder von innen betrachtet und mit welchen Mitteln ist, naja, ich meine das jetzt nicht unbedingt physisch, aber auch wie man einfach Körper betrachtet, finde ich schon sehr spannend und würde mir das gerne auch angucken.
Das heißt, bei euch gibt es auch keine Sorge irgendwie vor, ach, ich weiß nicht, man sieht was man nicht eigentlich sehen will. Ich war da auch vor Jahren mal drin, da gab es diese abgetrennte Sektion, so im Sinne von, wenn sie hier reingehen, könnte es sein, dass ihre tiefen Gefühle verletzt werden. Davor hättet ihr jetzt keine Sorge.
Also ich glaube, ich hätte da nicht so viel Angst vor, ehrlich gesagt.
Dritte Möglichkeit, das weiß ich, dass das mehr auf Marie jetzt anspielt. Oh, hilf mir mal eben, ist es Maschrutka? Diese kleinen Maschrutka-Tour durch Wladiwostok. Das sind so kleine, wenn ich das richtig weiß, so kleine Busse, ne, mit denen man irgendwie...
Ach, mal Stuttgart. Ja. Ach ja, 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 okay, ja.
Ja, das sind, oder was ist das?
Ja, das sind so Mini-Autos, so Busautos,
ja, das, ja. Mit denen man da irgendwie durchzwockelt. Warte, immer, Vladivostok ist, oh, das ist ganz im Osten Russlands, richtig?
An der Grenze zu China, ja.
Okay.
Naja, also ich hatte halt Chinesisch studiert und wusste nicht so richtig, was ich mit mir anfangen sollte nach meinem Studium. Und dachte, dass es mal gut wäre, mein Russisch wieder aufzuplieren, mein Chinesisch halt auch, weil das an der Grenze da ist. Und ja, hab mich dann da einfach so beworben auch auf, und hab's einfach gemacht, weil...
Dann muss man auch als Lebenserfahrung einfach machen. Wenn ihr euch zusammen für eins entscheiden würdet, zu sagen, ihr versucht, sagen wir mal, in Townships zu helfen, die eine vielleicht eher anthropologisch, die andere eher medizinisch, ihr würdet zusammen Körperweltenausstellung besuchen oder die Tour durch Vladivostok, wofür würdet ihr euch gemeinschaftlich entscheiden?
Was meinst du?
Also ich würde Ersteres am liebsten machen, aber ich finde auch Letzteres sehr interessant von so einem kulturellen Aspekt her.
Also ja, ich auch. Also ich glaube, Ersteres finde ich aber sehr spannend. Besonders Zusammenhalt, glaube ich, könnte man viel voneinander lernen und auch
andere Perspektiven eröffnen, ja.
Ja, auf jeden Fall. Ich finde das richtig spannend, sowas zu machen.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Marie Römer und Elisa Tackmann sind zu Gast. Ihr seid beide Mitglied im deutschen Chapter oder in der deutschen Abteilung oder Teilorganisation der Medical Students for Choice. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wann ihr das erste Mal mit der Organisation in Kontakt gekommen seid? Also bei Elisa könnte ich mir vorstellen, fangen wir mit dir an. Ist es irgendwann im Medizinstudium, taucht das vielleicht irgendwann mal auf?
Tatsächlich nicht. Also in unserem Studium.
Schade.
Also grundsätzlich schon, aber erst relativ spät. Zumindest bei uns im Studiengang. Es ist so, dass man erst relativ gegen Ende des Studiums damit konfrontiert wird. Und bei mir war es so, dass mich das einfach von so einem medizinischen Aspekt her, aber auch von so einem gesellschaftlichen und politischen Aspekt interessiert hat. Und das ist eigentlich ganz profan. Es gibt einen Univerteiler. Zwei Kommilitoninnen hatten die AG gegründet, zum ersten Treffen eingeladen. Und ich war sozusagen vom ersten Treffen an dabei. Und
wann war das?
November 2015, ja.
Marie, wie ist bei dir? Du bist Anthropologin eigentlich. Also du hast Chinesisch studiert, sprichst Russisch, warst in Russland. Also wie kommst du dahin, zu denen?
Ja, auf Umwegen. Also ich studiere an der Freien Universität zu Berlin im Masterprogramm Anthropologie, was auch ein Forschungsprogramm ist. Und in unserem letzten Semester machen wir praktisch Feldforschung, wo wir Datenerhebung und dann Analyse machen. Und mich hat Schwangerschaftsabbruch im internationalen Kontext, aber dann auch in Deutschland halt immer schon interessiert.
Weil?
Naja, weil da, ich glaube, viele Intersektionen ineinander verlaufen, politisch, moralisch, ethisch, religiös, aber auch persönlich. Also ich bin auch eine Frau, die ja auch natürlich irgendwo die Möglichkeit hat, schwanger zu werden und dann mit den Konsequenzen an irgendeinem Punkt meines Lebens klarkommen muss. Aber so generell finde ich das Leben selber, wie man es definiert, in verschiedenen Gesellschaften natürlich auch, aber auch in Deutschland, dass es sehr interessant ist und sehr wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen. Und genau, wollte dann meine Forschung eben zum Schwangerschaftsabbruch in Deutschland machen. Das hat alles nicht ganz so geklappt, wie ich wollte, aber dann bin ich halt zu einem Meeting gekommen von den Medical Students for Choice, weil ich dachte, vielleicht könnte man da...
Hast du die gesucht oder haben die dich gefunden?
Ich habe sie gesucht, okay. Naja. Auf Facebook hatte ich euch, glaube ich, irgendwie gefunden, weil ich war mal bei einer Filmvorführung von euch und dachte ich mir, okay, vielleicht haben sie Infos oder ist interessant, vielleicht zu reden, und dann bin ich da irgendwie so reingeschlittert und ja.
Das deutsche Chapter ist an der Charité sozusagen angesiedelt.
Genau.
Gibt es, keine Ahnung, also was ist das, was ihr macht und wie groß seid ihr?
Also wir sind eine Gruppe an der Charité selbst von so 7 bis 8 Personen, die regelmäßig
dazu... Alles Frauen?
Momentan ja.
Mhm. Leider.
Ja genau, weil eigentlich müsste man sagen, gut wäre, wenn es gemischt wäre, wenn sich irgendwie beide Geschlechter mit auseinandersetzen würden.
Ja, das finden wir ehrlich gesagt auch schade. Also wir würden uns auch mehr männliche Teilnehmer, mehr männliche AG-Mitglieder wünschen, aber leider ist es momentan nicht so. Hm. Ja. Und fluktuieren sind immer so plus, minus 2, 3 Personen, aber momentan ist die Kerngruppe so 7, 8 Personen.
Gibt es bestimmte Ziele, die ihr verfolgt? Gibt es so eine Agenda?
Also wir wollen, dass der Schwangerschaftsabbruch stärker in der medizinischen Lehre implementiert wird, aber wir wollen auch, dass das Thema sowohl innerhalb des Medizinstudiums als auch in anderen Studiengängen stärker diskutiert wird. Also wir wollen eigentlich mehr Öffentlichkeit über das Thema schaffen.
Du hast vorhin gesagt, bei euch im Studium ist es relativ spät. Was heißt denn relativ spät und in welcher Form taucht es dann auf?
Also die Sache ist die, ich kann jetzt nur für Berlin sprechen. An anderen Unis kann es ganz anders sein. Das weiß ich tatsächlich nicht. Dazu haben wir auch keine Daten. Es ist tatsächlich so, dass es bei uns ein Seminar zu dem Thema gibt. Und das fokussiert sich aber eher auf ethische und gesetzliche Aspekte, also wie ist die Gesetzgebung dazu. Und das ist erst im relativ spät, zumindest bei uns noch im 9. Semester. Und das Medizinstudium dauert 12. Also es ist wirklich relativ spät.
Marie, gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist der Grund, warum ich da bin und das ist auch der Grund, warum ich da bleibe und mich da engagiere?
Ja, also viele Gründe. Ich finde generell das Thema sehr spannend, aber ich habe meinen Fokus auch gelegt auf medizinische Anthropologie. Also das ist auch in der FU ein relativ großer Teil der Anthropologie von der Fakultät dort und natürlich studieren. meine Kommilitonen da Medizin und das ist ein ganz anderes Studium, wie du sicherlich auch weißt, als halt die Geisteswissenschaften. Und ich finde es auch sehr interessant einfach, wie Wissen umgesetzt wird aus verschiedenen Disziplinen, auch in politischen Aktivismus, weil politischer Aktivismus mir auch wichtig ist, in vielen Formen oder halt sozialer Aktivismus, wie man das definieren will. Und da finde ich es sehr wichtig, zu studieren und zu erkennen, wie Wissen funktioniert und ja, wie man das umsetzen kann in der Realität.
Elisa, also, ist Marie die Ausnahme? Also die einzige Anthropologin und sonst sind es Mediziner, die oder Medizinerinnen, die bei euch sind?
Tatsächlich ja. Durch das Studium an sich ist ja sehr verschult und auch sehr natürlich medizinisch ausgelegt. Es ist das Medizinstudium, aber man hat so diese gesellschaftswissenschaftliche Perspektive, fällt manchmal so ein bisschen hinten runter. Und das ist gut, jemanden zu haben, der auch daran erinnert und auch das in die Diskussion mit einbringt.
Das heißt, gibt es sowas wie, keine Ahnung, ein regelmäßiges Treffen, dass ihr euch einmal alle 14 Tage zusammensetzt oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das ist eigentlich zumindest innerhalb des Semesters das Ziel, dass wir uns alle 14 Tage treffen, den aktuellen Stand diskutieren und auch Treffen planen, also so Papaya-Workshops, was wir regelmäßig machen und auch Vorträge.
Das heißt genau, dass, um mal einen Eindruck davon zu kriegen, wenn ihr 7 oder 8 Leute nur, sage ich jetzt einfach mal, seid und ihr macht ja nebenbei auch noch was anderes, also studieren oder habt auch noch ein anderes Leben, was sind die Dinge, die ihr realisieren könnt, um so ein Ziel wie mehr Aufmerksamkeit, mehr Debatte eben auch zu erreichen?
Naja, also der Papaya-Workshop, den sie gerade angesprochen
macht
hat.
Macht was?
Gut, das ist jetzt vielleicht von der medizinischen Expertise nicht meins, aber das ist halt Abtreibungen schon, ne? Vakuumaspiration. Genau. Habe ich das richtig gelernt?
Ja, Vakuumaspiration üben wir an einem Modell und das Modell ist praktisch die Papaya. Mhm. Und wir laden uns dazu immer 2 Gynäkologinnen ein, die auch Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Und dann, also es richtet sich nicht nur an Medizinstudierende, das ist für alle offen, die sich für das Thema interessieren. Und es geht darum, dass sie halt die Gynäkologinnen ihre Erfahrungen über das Thema uns erzählen und ein bisschen in die Praxis einführen. Und dann kann man mittels Vakuumaspiration.
Das ist die meistbenutzte Methode für Abtreibung in Deutschland.
Genau, genau. Die üben wir dann praktisch am Papayas.
Das heißt aber auch, das wird an der Uni nicht gelehrt, sondern es bleibt eher eine ethische Debatte.
Genau, also diese rein praktischen Aspekte, auf die wird nicht so ein Fokus gelegt, nein.
Ich habe gesehen, die MSFC oder die Organisation ist ja international aufgestellt. Sind die anderen Teile in anderen Ländern größer, kleiner? Gibt es sowas wie, keine Ahnung, das amerikanische Chapter ist so ein bisschen führungsmäßig oder wie funktioniert das?
Ja, weil also Make Students for Choice wurde ja auch in den 90ern in den USA tatsächlich auch als Reaktion auf die Politik zur Abtreibung gegründet. Und natürlich, die sind an ganz, ganz vielen Medical Schools in den USA vertreten. Und wir sind das einzige Chapter in Berlin, in Deutschland überhaupt. Es gibt noch andere Chapter, vor allem aber in Irland und Großbritannien. Wahrscheinlich, weil die auch englischsprachig sind, da ist das sozusagen von den USA rübergeschwappt.
Gibt es eine Idee davon, warum ihr glaubt, dass es in Deutschland jetzt nicht, keine Ahnung, ich meine an anderen, es gibt so viele große medizinische Fakultäten, warum das da keine Rolle oder kein Bewusstsein hat?
Es geht vielleicht auch darum, wie die Abtreibungsdebatte selber im öffentlichen Diskurs eben existiert oder nicht existiert und welche Faktoren da noch mit reinspielen, ob es halt vielleicht als so relevant manchmal auch angesehen wird. Ich weiß nicht, was du dazu sagst für Medizinstudenten, aber so im öffentlichen Diskurs in Deutschland war ja bis vor kurzem Abtreibung seit den 90er Jahren halt nicht mehr wirklich so groß in der Debatte, während in Amerika, in Nordamerika besonders, aber auch in Irland zum Beispiel, oder auch in der UK sind es ja größere politische und auch polarisierende Debatten.
Ja, dann lass uns gleich einmal drauf gucken, wie denn die Debatte hier in Deutschland tatsächlich geführt wird und was die vielleicht auch für euch bedeutet oder wo ihr da auch Ansatzpunkte seht. Marie Römer und Elisa Tackmann, beide Mitglied im deutschen Chapter der Medical Students for Choice, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk. Im November 2017 wurde ja die Ärztin Christine Hähnel verurteilt zu 6.000 Euro Strafe, damals vom Amtsgericht in Gießen. Was sie eben gemacht hatte, war, sie hatte Informationen überhaupt nur über Abtreibungen auf ihrer Website veröffentlicht. Und das ist eben in Deutschland aufgrund des Paragraphen 219a gesetzlich verboten. Werden solche Fälle unter euch Studierenden debattiert oder geht das an euch vorbei?
Es wurde auf jeden Fall sehr stark innerhalb unserer AG diskutiert, aber es ist ja auch logisch. und wir haben auch Christina Hähnel zu uns an die Uni eingeladen.
Sie gekommen?
Sie ist auch gekommen. Also es war auch ein sehr interessanter Beitrag, also wo sie auch über ihre Praxis erzählt hat, wie sie zu dem Thema überhaupt gekommen ist, wie sie sich sozusagen politisiert hat und wie sie auch ein bisschen sozusagen die ganze Geschichte eigentlich sieht. Und es war,
wie sieht sie die denn?
So, sie will eben Frauen informieren und ihnen das Recht auf Informationen nicht abstreiten, weil ja, sie will, dass Frauen selbstbestimmt sich Informationen holen können und hat das auch, glaube ich, einfach so dargestellt, dass das ist das, warum sie es gemacht hat. Mhm. Eben, also sie positioniert sich auch nicht immer zu allem oder wenn sie es persönlich tut, dann soll sie es eben tun. Mhm. Aber ja.
Wie ist das denn, wenn jetzt ein Gesundheitsminister wie Jens Spahn hergeht und, also mein Eindruck jetzt gerade ist zumindest, nicht so richtig weiß, was er sagen soll. Also da gibt es auf der einen Seite die sehr polarisierende Äußerung in der Bild am Sonntag. Wenn es um das Leben von Tieren geht, sind einige, die jetzt für Abtreibung werben wollen, kompromisslos. Also da lehnt er sich sehr weit aus dem Fenster. Und dann gab es jetzt gerade noch mal ein Gespräch mit der Süddeutschen, wo er dann sinngemäß sagt, naja, wenn es ein berechtigtes, noch nicht abgedecktes Bedürfnis an Informationen gibt, dann müssen wir da irgendwie hingucken.
Also ich finde, Marie, leider Gottes haben die politischen Stimmen und die politischen Akteure da doch einen sehr großen Einfluss auf die Debatte. Mhm. Deswegen kann man dort leider nicht komplett wegschauen, auch wenn man das gerne tun würde. Natürlich, man muss auch verstehen, wo diese emotionalen Diskurse herkommen, um zu verstehen, warum sie auch so angewandt werden, wie sie das sind. Natürlich ist Abtreibung ein extrem emotionales Thema oder wird emotional positioniert, eben auch oftmals für gewisse politische
Zwecke.
Zwecke, ja, auf jeden Fall. Natürlich kann man da persönlich seine Meinung zu haben, was das nun bedeutet oder nicht oder wie man darauf eingehen sollte, aber man muss leider darauf eingehen und sich damit auseinandersetzen und mit dem medizinischen sowie halt auch dem sozialen Aspekt dessen, was jemand wie Herr
Spahn
sagt.
Ja. Aber Elisa, wie ist das, wenn er sowas sagt? Also klar, dann wird es in der Gruppe irgendwie debattiert, aber ist das unter den restlichen Medizinstudierenden dann ein Thema oder sind alle so mit Studieren beschäftigt, dass es dann doch irgendwie untergeht?
Ich glaube, das Problem ist auch, dass es da keine wirkliche Diskussionskultur gibt.
Unter den Studierenden selbst, meinst du jetzt?
Ja, und ich glaube auch, dass auf der einen Seite ist es so, wie du gesagt hast, dass natürlich ist das Studium anspruchsvoll. Viele arbeiten nebenbei, viele haben auch einfach nicht die Lust, die Zeit, sich damit so intensiv auseinanderzusetzen. Viele nehmen das in ihrer Lebensrealität auch nicht so wirklich als relevantes Thema wahr. Und dann gibt es halt die, die besonders politisch interessiert sind, wie wir jetzt in unserer Gruppe und die sich damit sehr stark auseinandersetzen. Aber es gibt halt wenig wirklich dazwischen an Interessierten, die das zwar interessant, also die sich dafür interessieren und auch politisch interessiert sind, aber halt nicht den Aktivismus betreiben, den wir betreiben. Es gibt halt wenig dazwischen.
Wie ist das denn, wenn die Christine Hähnel, die verurteilte Ärztin, zu euch kommt? Das ist ja wahrscheinlich eine freiwillige Veranstaltung, oder?
Genau, das haben wir organisiert.
Wie viele kommen da?
Oh, das war gut besucht. Also
ja,
auch weil es eben in den Medien war zu diesem Zeitpunkt, mhm, natürlich. Da waren auch nicht nur Mediziner, also der Hörsaal war schon relativ voll.
So 100 Leute, ja, bestimmt.
100 Leute waren es auf jeden, ja, Fall.
Und ist es eine, kommen die Leute, weil sie einfach hören wollen, was sie zu sagen hat? Oder entsteht dann auch eine Debatte um irgendetwas?
Die meisten waren schon da, also auch politischem Interesse, medizinischem natürlich auch, aber sie hat auch den Diskurs auch sozial und politisch oder persönlich geführt oftmals. Ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendein Punkt war, wo jemand wirklich versucht hat, das Gegenargument so auszulegen oder so.
Ich ehrlich gesagt auch nicht.
Nee. Also es war schon eine Diskussion. Ich glaube, da gab es schon Diskussionen auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, die Lebensschützer waren jetzt nicht unbedingt. Lebensschützer waren nicht, ja, dabei.
Gibt es irgendwas, was ihr selbst nochmal mitnehmt aus so einer Begegnung, wo ihr sagt, auch deswegen ist es gut, sie nochmal erlebt zu haben? Weil die Argumente, die Christine Hähnel nennt, die werdet ihr ja wahrscheinlich kennen und auch teilen. Aber gibt es nochmal was darüber hinaus, wo man denkt, das war echt nochmal ein toller Moment oder gut, sie da zu haben?
Ich fand ihre Geschichte ganz inspirierend, weil sie ja von sich aus eigentlich Allgemeinmedizinerin ist und sozusagen über Umwege an das Thema Schwangerschaftsabbruch überhaupt gekommen ist. Also dass man nicht nur...
Inwiefern?
Das ist eigentlich ein gynäkologisches Thema. Mhm. Also sie ist ja keine Frauenärztin, wo das sozusagen mit in ihr Fachgebiet eigentlich hineingehört. Und dass man sozusagen, auch wenn man kein Gynäkologe später wird, sich auch da engagieren kann und auch selber Schwangerschaftsabbrüche durchführen kann, sei es jetzt operativ oder halt medikamentös, das finde ich schon inspirierend und interessant.
Ich fand ihre persönliche Geschichte sehr interessant dazu, das hattest du ja auch schon so ein bisschen gesagt, aber wie sie auch von ihren Erfahrungen berichtet hat, auch oftmals mit Bildern, die sie von ihrer Praxis zum Beispiel gezeigt hat oder von ihren Mitarbeitern und dass auch die ganze Arbeit, ihre Arbeit als sehr persönlich und als sehr intim auch dargestellt hat und auch die Geschichten waren oftmals sehr ja, intim. Man hat schon das Gefühl, sie hat mit ihrem Patienten wirklich auch geredet und eine Verbindung irgendwie. Und ich fand das sehr interessant, weil Medizin wird ja oft so als kalt und rational dargestellt. Aber natürlich, das weißt du ja besser als ich, sind Ärzte da auch wie alle halt Menschen und haben ihre eigenen Gedanken und Ideologien. Und trotzdem, ja, macht sie halt das, was sie tut. Und das fand ich sehr interessant bei ihr.
Habt ihr denn regelmäßig zu Ärztinnen und Ärzten Kontakt, die Abtreibungen durchführen? Oder ist sowas wie Christine Hähnel eben auch die, naja, Ausnahme ist vielleicht ein blödes Wort, aber die man dann mal einlädt, weil sie eben auch gerade dann in den Medien ist oder das Thema einfach gerade da ist?
Also in Berlin gibt es ja das Familienplanungszentrum Balance und da haben wir regelmäßig Kontakt, sowohl für Hospitation als auch für die Papaya-Workshops, die wir machen, wo wir auch informiert werden. Und wir haben auch andere Vorträge halten lassen durch die Gynäkologin, also auch zum Thema Kontrazeption und so. Mhm. Also es ist jetzt nicht nur Schwangerschaftsabbruch, aber auch.
Wenn ihr einen Eindruck formulieren müsstet, also was unterscheidet die Ärzte, die Abbrüche durchführen, von den Ärzten, die das nicht tun? Oder anders gefragt, was ist der Hauptgrund, warum sie es machen? Kann man das sagen?
Ich glaube, das ist sehr schwierig zu sagen, weil da kommen, also es gibt nicht so viele Studien dazu, qualitativ oder quantitativ, würde ich sagen. Und es ist halt sehr persönlich, auch oftmals. Ich glaube, das kommt auch oft darauf an, wo diese Ärzte sind, auch ich meine geografisch, sowie auch in was für Arten von, also Community, also wo sie halt, wo sie wohnen. Und es ist, glaube ich, nicht so einfach zu sagen, dass es da einen Grund gibt. Sicherlich gibt es moralische, religiöse, politische Aspekte für einige Ärzte und das ist auch total legitim dann. Dann gibt es natürlich auch Stigma und darüber haben wir ja auch, werden wir auch sicherlich ein bisschen reden, dass nicht unbedingt immer mit dem persönlichen Bedenken der Ärzte zu tun hat, sondern auch damit, wie sie Angst haben, präsentiert zu werden.
Das ist auch etwas, was Ärzte tatsächlich formulieren. Also wenn sie, wenn sie sagen, ich führe Abbrüche durch und die, keine Ahnung, Ärzte-Community kriegt das mit, dass das nicht etwas ist, was als, also die, da ist Sorge vor Stigma innerhalb der eigenen Gemeinschaft.
Auf jeden Fall. Also innerhalb, bei manchen, es kommt drauf an, wo man ist wieder, glaube ich auch. Und
ich weiß halt jetzt, wenn man das jetzt spezifisch auf Ärzte unter Ärzten bezieht, habe ich jetzt für mich persönlich noch nicht wahrgenommen, dass wenn jetzt jemand sagt, ich mache Schwangerschaftsabbrüche oder ich möchte Gynäkologe werden, ich kann jetzt natürlich erstmal nur für die Medizinstudierenden reden, habe ich jetzt nichts Negatives innerhalb der Studierendenschaft so groß mitbekommen. Ich glaube, was du meinst, ist auch eher das Stigma von Seiten der Community, sozusagen von der Gemeinschaft in einem Dorf, in der Stadt.
Also dem eigenen sozialen Umfeld sozusagen.
Genau, genau.
Das darf man auch nicht unterbewerten, wie viel Einfluss so Stigma und auch Druck, der ja manchmal implizit ist und nicht explizit, hat auf die Aktionen von einzelnen Menschen. Das ist dann vielleicht nicht, dass man sich direkt dagegen entscheidet, solche Abbrüche zu machen, sondern dass einfach die ganzen sozialen Gegebenheiten so sprechen, dass man es lieber nicht tut.
Ist das denn unter, das ist jetzt wahrscheinlich für Medizinstudierende eher das Thema als für die Anthropologen. Also gibt es eine Debatte bei euch darüber, ob man als Arzt später Abbrüche durchführen würde oder nicht?
Ich glaube, dass das, also man muss erstmal sehen, dass das erstmal für die interessant ist, die überhaupt Gynäkologen werden möchten. Mhm. Also wenn man zum Beispiel von vornherein sagt, ich interessiere mich überhaupt nicht für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, ich möchte das überhaupt nicht machen, ist das natürlich in der Praxis weniger ein Thema. Wenn ich jetzt Psychiater werden möchte oder Ohrenarzt oder Augenarzt, dann hat man damit erstmal wenig Berührungspunkte. Aber für die, die Gynäkologen werden müssen, ist das schon, oder nicht werden müssen, aber werden wollen, genau, ist das schon ein Thema.
Und gibt es darüber dann, also keine Ahnung, setzt man sich dann irgendwann hin und sagt, hey, jetzt lass uns da mal irgendwie drüber reden und gucken, würdest du es machen oder würdest du es nicht machen? Oder ist das was, was eher vertagt wird im Sinne von, ich muss ja auch nicht im Studium entscheiden?
Ja, tatsächlich das. Aber es gibt auch viele, die innerhalb des Studiums noch gar nicht wirklich entschieden haben, was sie später machen wollen. Mhm. Es gibt viele, die dann im letzten Semester sind oder im 9. 10. Semester und dann erst wirklich genau wissen, ich möchte jetzt unbedingt Gynäkologie machen oder ich möchte jetzt unbedingt Psychiatrie machen oder sonst irgendwas. Also das ist, das hängt auch sehr stark davon ab, weil selbst wenn man Gynäkologe werden möchte, in welcher Klinik ist man und bietet die Klinik die Ausbildung dazu an oder nicht.
Elisa Tackmann, Marie Römer, heute Abend zu Gast in Deutschlandfunk Nova. Wir reden über die Medical Students for Choice und auch über das gesellschaftliche Klima, was wir in Deutschland haben und wie vielleicht, und da gucken wir dann gleich nochmal drauf, gesellschaftliche Umstände sich ein bisschen ändern müssten, damit dieses Thema auch aus dem, ja, Stigma-Verdacht oder auch so ein bisschen aus diesem Schattendasein herauskommt. Wir versuchen uns ein bisschen dem Thema Abtreibung auch zu nähern. Jetzt gerade, habt ihr auch gesagt, gibt es nochmal eine gesellschaftliche Debatte? Wenn ihr an dieser Debatte was ändern müsstet oder erweitern würdet, gibt es etwas, was ihr als erstes ändern würdet? Also was muss sich ändern, damit die Debatte besser wird?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Da wird sicherlich du auch noch zu der Information und der medizinischen Aufklärung und so nochmal was vielleicht auch sagen. Oder, aber ich glaube, wir würden beide sagen, dass der gesellschaftliche Debatte im Sinne vom Stigma auch ändern muss. Dass es einfach Plattformen geben muss, wo Erfahrungen, wo Gespräche geführt werden können darüber, wie es ist, eine Abtreibung nicht durchzuführen im praktischen Sinne, aber was da für Aspekte sind, die man ja vielleicht auch als einzelne Person hat, aber sowie auch von seiner Umwelt. Und dass man einfach den Raum geben muss, stigmafrei, und das ist natürlich nicht wirklich möglich, aber vielleicht das Stigma auch bearbeitet, warum es existiert. Und dass man ja das aus dieser Schattenwelt so ein bisschen herausholen muss in verschiedenen Disziplinen, also in der medizinischen Disziplin, wie auch in der Geisteswissenschaft, das ist vielleicht noch was anderes, aber gesellschaftlich individuelle Erfahrungen ein bisschen mehr ans Licht bringt, sowie auch Erfahrungen von Ärzten und Ärztinnen. Das würde ich jetzt sagen, wäre wichtig, ja.
Was ich mir persönlich wünschen würde, wäre, dass es mehr Informierung auf beiden Seiten, also eigentlich in der Allgemeinbevölkerung auch zu dem Thema gibt. Also ich habe das Gefühl, dass viele auch sich sowohl der Gesetzgebung nicht bewusst sind, als auch was das überhaupt bedeutet, also rein medizinisch.
Du meinst auch sozusagen, dass nicht jedem klar ist, wie es eigentlich die gesetzliche Konstruktion das ist ja vor allem genau. Paragraph 218, 219 im Strafgesetzbuch, also die Idee zu sagen, die Konstruktion in Deutschland ist ja so, es ist eigentlich strafbar, aber unter gewissen Bedingungen, wie zum Beispiel Beratung, Bedenkzeit bis zum gewissen Zeitpunkt und so, ist ein Abbruch eben straffrei möglich. Also es ist eine Ausnahmeregelung, die wir eigentlich im Strafgesetzbuch in Deutschland etabliert haben. Das heißt, auch da nochmal zu gucken, wie ist eigentlich eine gesetzliche Konstruktion. Ist sie denn aus eurer Sicht, also keine Ahnung, wenn man es mal groß aufhängt, müsste sich das auch ändern? Oder ist das eigentlich ausreichend, weil es ja einen gewissen Rahmen schafft, um die durchzuführen?
Ja, ich glaube, da gibt es viele verschiedene Meinungen zu, auf jeden Fall, inwiefern das Gesetz modernisiert werden könnte oder verändert werden könnte. Das sind auch Debatten, die wir definitiv haben müssen. Das geht moralisch und ethisch schon mit Leben, mit verschiedenen Perspektiven dazu. Und das ist nicht einfach, aber die Debatte muss auf jeden Fall auf den Tisch gelegt werden, denn einfache Debatten sind es meistens auch nicht wert, sie zu führen. Aber im Sinne von der Informationsfreiheit, also als MSFC, da sind wir schon der Meinung, dass Frauen halt auch selbstbestimmte Personen sind, die sich selber informieren können sollten und nicht bevormundet werden sollten im Sinne von, was sie lesen können und was nicht. Und auch, dass sie diese Entscheidung für sich selber nicht unbedingt als einfach treffen und als selbstständige Personen. Also
das heißt, sowas wie 219a, also Werbeverbot, wäre ganz klassisch was, wo ihr sagen würdet, nein, das brauchen wir eigentlich nicht, sondern es muss frei verfügbare Infos geben. Und wenn ich das normal google, muss ich eben auch auf Praxen Informationsmaterialien irgendwie finden.
Weil schon Werbung ist da ja ein sehr, sehr polarisierendes Wort. Ja. Werbung im Sinne von, nehmen wir jetzt das als kapitalistisches Modell, so Werbung, man sieht das und dann kauft man das, weil man emotional oder sozial davon angesprochen wird.
Und niemand kauft sich ja freiwillig oder gerne eine Abtreibung. Das ist nicht die Sichtweise da drauf. Aber eben wie bei der Gießener Ärztin, die eben Infomaterialien darüber auf der Homepage hatte, wo man einfach sagen muss, das sollte aus eurer Perspektive dann eben auch straffrei sein.
Ja, es ging ja tatsächlich auch wirklich nur um eine Informierung. Es war ja überhaupt nicht polemisch, es war wirklich nur eine Informierung. Und da verstehen wir nicht, wieso das jetzt wieso sie dafür bestraft wurde.
Das ist vielleicht eher anthropologisch jetzt. Was ist denn für euch aus eurer Perspektive das Hauptargument, warum es auch gesellschaftlich im Stigma ist? Also genau wie ihr sagt, es sollte einem doch klar sein, dass das eine Entscheidung ist, die sich niemand leicht macht.
Also ich glaube, das ist eine extrem komplexe Frage, wo es halt viele historische, soziale Gegebenheiten gibt. Auch wie das Gesetz gewachsen ist, ist es natürlich auch historisch. Ich glaube, da kommen so viele Aspekte zusammen. Ein großer Aspekt ist auch der Gender-Aspekt einfach, dass Frauen natürlich diese Entscheidung, dass sie bevormundet werden, irgendwie in dieser Entscheidung, sie könnten nicht für sich selber das entweder entscheiden oder würden es sich einfach machen. Oder auch, dass Mutterschaft als etwas Natürliches vielleicht irgendwo gesehen wird, was gehabt werden muss.
Das heißt, die Abtreibung ist damit dann unnatürlich?
Also das würde ich jetzt aus meiner persönlichen Perspektive sagen, wird in vielen Kontexten definitiv als unnatürlich gesehen, obwohl, will ich jetzt keine Statistiken geben, die ich nicht kenne, aber es gibt natürlich extrem auch viele Fehlgeburten, die nicht mal bemerkt werden. Also Natürlichkeit ist da auch nochmal ein Aspekt, über den man sich streiten kann. Und ob Muttersein in sich selbst ist natürlich ein soziales Konstrukt, das hat verschiedene Variationen in verschiedenen kulturellen, sozialen Kontexten. Ich glaube, das ist ein großer Teil davon und ich glaube, dass eben Leben, Gender, also Feminismus auch in dem Sinne und Lebensschutz extrem polarisiert und damit auch politisch genutzt werden kann in vielen Diskursen, eben weil es ein emotionales Thema ist.
Gibt es denn, statistisch gesehen, kennt ihr ja oder müsstet Frauen kennen in eurem Alter, die schon Abtreibung durchgeführt haben. So, und wenn das jetzt, sagen wir, auch im Medizinstudium irgendwie aufpoppt oder so, gibt es ja möglicherweise manchmal so Dinge, die man sieht und bemerkt, dass Menschen sich mit dem Thema schwerer, leichter, gut informierter tun, also wo man vielleicht mal die Idee bekommt, ah, da ist offenbar eine persönliche Geschichte dahinter. Also wird sowas dann auch aufgegriffen oder wird es debattiert oder wird dann so ein bisschen drüber hinweggegangen? Weil das wäre ja auch ein Rausholen erstmal. Also wenn ich bemerke, ah, da hat jemand offenbar eine Geschichte oder eine persönliche Betroffenheit, dann gehe ich damit ja anders um.
Also ich kann das nur aus meinem persönlichen Umfeld erzählen und da ist es eher so, dass man im Nachhinein, wenn man sich mit dem Thema befasst und dann sagt, ja, ich bin jetzt in der AG und ich interessiere mich für das Thema und finde das insgesamt spannend, dann wird das viel eher benannt, aber von vornherein, das erzählt man einfach nicht. Das ist ein Thema, was tabuisiert ist, was vielen unangenehm ist und was dann auch nicht im Freundeskreis so groß häufig nicht erzählt wird, einfach weil es auch in dem Moment emotional belastend ist.
Gab es denn für dich eine, Elisa, weil Marie, du hast vorhin so gesagt, ja, dich interessiert das auch, weil es auch so Grenzstellen einfach nochmal deutlich macht, weil es auch letztendlich um so, ja, anthropologische Grundbegriffe geht, ne? Was ist Leben, was ist Menschsein, was ist Natürlichkeit und so. Gab es denn für dich, Elisa, einen Punkt, wo du gemerkt hast, das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt seit, das sind 3 Jahre dann, die du in der Gruppe auch dabei bist, warum du das machst?
Ehrlich gesagt eher aus so einer politischen Perspektive, in dem Sinne, dass ich nicht nachvollziehen kann, wieso das für Frauen, also wieso das Frauen so schwer gemacht wird und auch aus dieser sozial-kulturellen Perspektive, wieso das immer noch so stark mit Stigmata behaftet ist. Dass es so mit Stigmata behaftet ist, dass selbst Freundinnen im Freundeskreis Schwierigkeiten haben, mit mir sowohl als Mitglied von MSFC, als Freundin, aber auch als Medizinstudierende irgendwie darüber zu reden.
Das ist also schon eine Wahrnehmung, die ihr auch beide habt. Das ist und bleibt auch im eigenen sozialen Kreis eher ein Tabu. Das ist nichts, wo man vernünftig offen drüber redet.
Also ich habe die Erfahrung gemacht, seit ich mich damit auseinandergesetzt habe und ich rede vielleicht dann auch anders manchmal über gewisse Themen oder mit anderen Aspekten, wenn ich dann Leuten zum Beispiel sage, dass ich mich dafür interessiere und dass ich eben auch dann gewisse Sachen von, also nicht jetzt von mir persönlich preisgebe, aber so gewisse Analysen vielleicht dann auch manchmal ja versuche zu erwägen, auch emotional zu verstehen, was dahinter steht, dass dann manchmal Leute sich auch viel mehr öffnen. Also ich hatte es wirklich in den letzten 2 Jahren, dass mir Leute manchmal Geschichten erzählt haben. Natürlich manchmal auch mit sehr viel Wein, der involviert war. Das ist, will ich jetzt auch nicht bestreiten.
Ach, das Getränk, nicht das, die Emotion.
Auch das sowohl ist als passiert, auch. Also meistens auch zusammen. Aber dass mir da auch noch Geschichten erzählt wurden, auch oftmals von Freundinnen oder auch Leuten, die ich nicht mal so gut kannte, die mir dann von ihren Erfahrungen auch wirklich erzählt haben. Und das waren manchmal sehr, sehr intensive Erfahrungen, aber auch, wo oftmals das Alleinsein eine große Rolle gespielt hat, von ihrem Partner, von ihren Freunden, Familie, denen sie das Gefühl hatten, nicht sich anzuvertrauen zu können. Und ich glaube, gerade das war der Aspekt, das hat nicht an mir direkt gelegen, sondern einfach das auf den Tisch zu legen, aber als etwas, was schwierig ist und worüber man schwierig reden kann, aber natürlich trotzdem irgendwie objektiv nicht, aber subjektiv im Sinne des Subjekts, also dass man dieser Person eben den Raum gibt. Ich glaube, es ist ein großer Bedarf da, von Frauen darüber zu reden und von auch über ihre sehr schwierigen Erfahrungen. Und ja, das ist mir schon.
Kriegt ihr denn Rückmeldung beide im Sinne von, ja, ihr seid Mitglied bei MSFC, dass ihr bei Freunden nochmal merkt, die finden es gut, die finden es schlecht, die, weiß ich auch nicht, haben gar keine Haltung dazu?
Also mein Freundeskreis findet es schon gut, eher, würde ich sagen. Also auch wenn Leute natürlich immer. Und da merkt man auch, wenn man längere Debatten oder längere Gespräche mit Leuten führt, dass da sehr nuancierte Standpunkte oft zum Erscheinen kommen, dass Leute vielleicht eine Abtreibung durchgeführt haben, aber trotzdem glauben, dass es vielleicht irgendwo Leben war oder dass sie doch irgendwo eine Schuld haben. Und das darf man ja auch nicht absprechen. Das war ja ein legitimes Gefühl. Und trotzdem, da merkt man eben, wenn man sagt, man ist bei MSFC so for choice und so, dass da so viele Nuancen auf jeden Fall zum Vorschein kommen. Aber so generell in meinem Freundeskreis, würde ich sagen, wird das ja ganz gut angesehen.
Ja, also ich hatte auch eher interessiertes Nachfragen. Ja. So, was bedeutet MSFC? Woher kommt das denn? Was sind so eure Ziele? Also ich habe da kein negatives Feedback bekommen.
Nee. Elisa, hast du denn für dich schon entschieden, was Facharzt möglicherweise für dich sein wird? Die Frage liegt ja irgendwie nahe.
Entweder Psychosomatik oder Psychiatrie. Also tatsächlich nicht Gynäkologie.
Okay, das heißt die Frage, ob du Abtreibungen durchführen würdest, die musst du dir nicht stellen.
Also ich habe sie mir tatsächlich schon gestellt und ich könnte es mir schon vorstellen. Wenn es mir jemand beibringen würde, glaube ich, hätte ich damit persönlich erstmal grundsätzlich kein Problem. Es ist halt die Frage, ob ich das man braucht ja auch die praktischen Gegebenheiten dafür.
Ja, und man darf so eine Entscheidung ja auch nochmal überprüfen. Also genau. Man kann es ja jetzt nur sagen, jetzt gerade kann ich es mir vorstellen. Genau. Und wenn ich dann mir das zeigen lasse oder es auch mal gemacht habe, darfst du ja sagen, hey, es geht gut für mich oder es geht eben auch nicht. Also du musst ja nicht sagen, und damit habe ich es für mein komplettes Leben irgendwie entschieden. Wenn ihr euch konkret eine Sache wünschen dürftet, weiß ich nicht, gesetzlich, gesellschaftlich, im persönlichen Umfeld, im Medizinstudium, die sich ändern sollte, müsste, dürfte, welche wäre das?
Also wenn ich mir etwas wünschen würde, ich würde mir wünschen, dass es vielleicht früher Thema ist und vielleicht auch etwas in einem etwas ausführlicheren Rahmen tatsächlich. Es ist so, dass es gibt sozusagen einen Grundkatalog für Sachen, die man für Staatsexamen wissen muss. Da steht das Thema auch drin, sowohl die medizinischen als auch die ethischen und gesellschaftlichen Aspekte. Aber ich würde mir tatsächlich sowohl mehr Lehre dazu persönlich als auch eine bessere Diskussionskultur am Campus auch zu dem Thema wünschen.
Also das auf jeden Fall auch. Aber ich würde mir auch wünschen, dass es nicht immer, also es ist nicht eben nur als einzelne Aktion, also Abtreibung als Einzelnes bewertet wird, sondern dass man auch vielleicht weiterdenkt in den Diskursen, über Gender nachdenkt, über verschiedene Aspekte, wo das halt Einspiel hat und auch sich selber hinterfragt, weil wir haben ja, also ich auch und du auch sicherlich alle unsere eigenen Vorurteile und voreingenommene Erfahrungen und dass man sich damit halt auseinandersetzt und dadurch auch den Raum gibt, Leuten ihre Erfahrungen zu teilen. Ich glaube, Raum für Erfahrungen teilen ist sehr, sehr wichtig, besonders in diesem Aspekt, um das Stigma abzubauen und um auch Leuten ihre Gefühle als legitim und in Ordnung und als, ja.
Ja, und auch das Gefühl zu geben, du bist nicht die Einzige oder der Einzige, der das fühlt.
Sonst
haben wir ja so dieses, das, was du vorhin auch sagst, dass man hat so ein Alleingefühl und in dem Moment, wo man Erfahrungen austauscht, merkt man ja auch nochmal, ich bin nicht allein, da gibt es eine Gemeinschaft mit ganz ähnlichen Gefühlen, was ja auch häufig schon mal hilft, weil man so aus dieser Isolation irgendwie ein bisschen rauskommt.
Ja, aber generell, ich glaube, auch Gefühle teilen zu dem Thema, auch persönlich manchmal, auch wenn es vielleicht dann manchmal kontrovers ist oder nicht unbedingt das, was politisch korrekt auf einer Seite, weil es ist auch eine sehr polarisierte Debatte, sondern auch Raum für Nuancen zu lassen, Raum für eben Gefühle und nicht nur Fakten und nicht nur das harte, kalte, sondern das ist halt auch, also für mich persönlich ist wichtig in all diesen Gender-Debatten oder...
Was ja dann in der Psychosomatik auch wieder eine große Rolle. Wenn du die einschlägst, wird das dann ja auch wieder eine große Rolle spielen, Lisa. Elisa Tackmann, Marie Römer, habt eure Erfahrungen zu dem Thema und eure Sichtweisen heute Abend geteilt. Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Sehr gerne. Und ich bin Sven Präger und nächste Woche wieder da. Macht's gut. Bis dann. Schöne Woche. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.